Deutschlandfunk, das Wochenendjournal.
Ich stecke da mit drin.
Jetzt kann keiner mehr sagen, das habe ich nicht gewusst.
Rechtes Fenster, 4 positiv, linkes Fenster, 5 negativ, unten rechts, 5 negativ.
Es ist ja hauptsächlich nicht Reda Wiedenbrück, sondern in der ganzen Fleischindustrie. Die ganzen Umstände ja vielleicht ein bisschen transparenter sein.
Wir sind die Ursache dieses Themas und stehen in voller Verantwortung.
Eine Stadt in Ostwestfalen ist durch die Ereignisse zur Schweinestadt geworden. Bis dahin dürften viele den Namen Reda Wiedenbrück nur als Ausfahrt an der A2 gekannt haben. Seit Mitte Juni ist es ein Corona-Hotspot und bekannt als Hauptsitz der Tönnies Holding mit einem Jahresumsatz von rund 7,3 Milliarden Euro. Ein Imperium mit Tochterfirmen, Ausgründungen, Aufkäufen. Logistik, Convenience, Tiernahrung, Immobilien zählen dazu. Clemens Tönnies hat erkannt, welche Marktpotenziale ein Schwein hat, vom Ohr bis zur Schwanzspitze, Blut, Darmschleim und Knorpel inklusive. Die Betriebe der Firma Tönnies beziehen und liefern Waren und Rohstoffe von China bis Russland. Der Betrieb war seit dem 20. Juni im Lockdown. Seit Donnerstagmorgen werden die ersten Schweine hier wieder geschlachtet. Vorerst maximal 6.000 und nicht 30.000 pro Tag. In der kommenden Stunde geht es also um die Wurst und ums Eingemachte. Vor allem um die Frage, wer eigentlich für die Zustände in einer Stadt wie Reda Wiedenbrück verantwortlich ist. Guten Morgen und herzlich willkommen zu diesem Wochenendjournal. Am Mikrofon begrüßt Sie Hilde Weg. Ich bin unterwegs in Reda, einer der Ortsteile von Reda Wiedenbrück. Das ist mein Heimatort, aber seit 35 Jahren komme ich nur sporadisch hierher. Mit den Brüdern Tönnies verbinde ich in meiner persönlichen Erinnerung zum Beispiel 2 PS-starke Autos, mit denen sie in den 70ern durch die Stadt rauschten, mit goldenen Lettern CT und BT an den Fahrertüren. Andere erinnern sich an goldfarbene Harley-Motorräder, an laute Partys. Viel Provokation, viel Kopfschütteln gab es immer, wo sie auftraten. Auch Ablehnung, auch Bewunderung.
Einerseits ist ja Reda Wiedenbrück jetzt bekannt. Also wir sind ja sogar in CNN genannt worden. Also das ist ja schon mal eine Sache, dass das also einmal um den Erdball geht. Ansonsten, also ich bin ihm positiv gegenüber eingestellt. Erstens Hochachtung, dass die also beide, beziehungsweise er dann als Nachfolger von seinem Bruder, in einer Generation so ein Werk hochziehen. Das machen also wenige.
Der Heimatvereinsvorsitzende Dr. Ernst Albin besichtigt gerade die Baustelle eines Fachwerkhauses. Er kommt zufällig aus der Tür, als ich vor dem Elternhaus von Clemens Tönnies stehe. Mitten in der Reda-Altstadt liegen die Ursprünge der Firma. Hier hatten die Eltern von Clemens und Bernd Tönnies in den 50er Jahren ihre Metzgerei. Ein graues Haus an der Ecke Kleine Straße, Großer Wall. Drumherum frisch verputzte Fachwerkhäuser, die Gassen sind verkehrsberuhigt. Wenn man ein paar Schritte von hier aus weiterläuft, kann man die kopfsteingepflasterte Auffahrt zum Schloss sehen.
Also für den Ort ist er sicher eine große Persönlichkeit. Er hat einige Stiftungen gemacht, unter anderem bei dem Fürsten. Das nennt sich Orangerie, da wo man im Winter die Blumen dann so reinstellt. Das hat er finanziert und neu machen lassen. Das Leineweber-Museum, da hat er ein paar Mark, also ein bisschen mehr als nur eine Mark, dann reingegeben. Also eigentlich auch ein Gönner.
Clemens Tönnies ist Mitglied im Heimatverein, erster Vorsitzender des Schützenvereins, in der Kreisjägerschaft, überall.
Dann ist er also auch mittenmang dabei. Also er ist sehr, wie soll man sagen, so ortsverbunden und spricht auch mit den Leuten. Ist auch wahrscheinlich auch sehr schnell mal per Du, er weiß ja wohl auseinanderzuhalten, wo er mit per Du sein kann und wo er dann auch sie zusagt.
Sein Privatvermögen wird auf rund 2 Milliarden geschätzt. Der Haushalt der Stadt Rheda-Wiedenbrück mit ihren rund 50.000 Bewohnern und Bewohnerinnen umfasst aktuell rund 50 Millionen Euro. Die Gewerbesteuereinnahmen durch die Tönjes Holding sind ein wesentlicher Teil davon. Tönjes gehören neben den Fabrikanlagen und Betrieben weitere zahlreiche Häuser, Gewerbeimmobilien, Gastronomie in der Stadt. Es steht nicht immer Tönjes drauf, aber es steckt oft Tönjes drin, genauso wie bei der Wurst.
Ich habe also das Elternhaus noch kennengelernt, die kleine Metzgerei da. Habe natürlich miterlebt, wie die Jungs, der Bernd als erster, der war damals, glaube ich, so etwa 19, als er sich selbstständig gemacht hat und hat dann kurz darauf seinen Bruder nachgezogen. Und Bernd war ein Haudegen, aber auch der Kopf des Ganzen ursprünglich.
Ich bin zu Besuch bei Dr. Otto Schweins, CDU-Mitglied, Jurist und Sohn eines Metzgers aus Fürstenberg. Er bestimmte als Stadtdirektor von 1974 bis 1994 den Kurs der Stadt. Das Gespräch führen wir im Wohnzimmer des heute 85-Jährigen, der mit wachem Blick und klarem Verstand das Geschehen verfolgt.
Bernd hatte etwas Rabaukenhaftes an sich, so wie typische Metzger. Da gab es ja auch andere hier in der Stadt. Sie wissen, dass die ganze Bahnhofstraße früher von Fleischbetrieben besetzt war. Schulte, Schneider.
Viele Betriebe hat Tönjes später aufgekauft. 1971 gründeten Bernd und Clemens ihren eigenen Betrieb. Aus Platzmangel in Rheda wanderten die Brüder kurz darauf ab ins benachbarte Herzebrock.
1991 kam ja dann der Neustart oder der Großstart hier in Rheda auf dem Gelände an der Gütersloher Straße. Der Rat war auch sehr interessiert, dass dieses Grundstück, 75 Hektar waren das, an Tönjes ging damals. Ich habe es auch gerne gesehen und begrüßt, dass der Betrieb dann sich hier so niederließ. Ich kann mich entsinnen, dass ich den Bernd Tönjes da mal gefragt habe, was machen Sie denn, wenn Sie jetzt so einen Riesenbetrieb da hinsetzen und Sie fahren mal mit dem Auto vor einen Baum? Da hat er mir gesagt, da brauchen Sie sich keine Sorgen drum zu machen. Das wird der modernste Betrieb Europas. Da wird jeder sich die Finger nachlecken, wenn der mal fertig ist. Und das hat er auch unter Beweis gestellt.
Bernd starb 3 Jahre später an den Folgen einer Nierentransplantation. Sein Bruder Clemens übernahm und baute aus. Seit 2003 gilt der Betrieb als der modernste Schlachthof Europas. 2018 beschäftigt die Holding nach eigenen Angaben rund 16.500 Menschen. Am Standort Rheda werden 30.000 Schweine geschlachtet, täglich, bis das Werk am 20. Juni 2020 zum Stillstand gezwungen wurde. Rund 1.500 Beschäftigte oder Angehörige von Beschäftigten des Unternehmens wurden positiv auf das Coronavirus getestet. Unternehmenschef Clemens Tönjes gibt am Abend des 20. Juni 2020 dazu eine Presseerklärung ab.
Sie sehen mich hier als ein Familienunternehmer, der in den letzten 50 Jahren, Tönjes wird nächstes Jahr 50 Jahre, dem es vergönnt war, einen tollen Konzern aufzubauen, ein tolles Unternehmen. Und der aber vor der größten Krise, und zwar einer existenziellen Krise, dieses Unternehmens steht. Wir sind in diese Pandemie miteinander als Gesellschaft geraten und haben als Unternehmen geglaubt, alles richtig zu machen. Ich kann mich als Unternehmer und als jemand, dem es in erster Linie um die Menschen geht, um Rheda geht, um den Kreis Gütersloh und die angeschlossenen Kreise, nur in aller Form entschuldigen, ja, um Entschuldigung bitten. Weil wir sind die Ursache dieses Themas und stehen in voller Verantwortung. Ich als Unternehmer und das Unternehmen insgesamt und alle seine Mitarbeiter. Ich möchte allerdings auch diese Situation nutzen, weil ein Unternehmen steht auf Vertrauen. Und wenn wir heute gehört haben, dass der Kreis Gütersloh und die Stabstelle, dieser Superkrisenstab sagt, das Vertrauen ist auf Null, dann trifft mich das besonders hart.
Seit diesen Tagen gehen Bilder aus Tönjes Werken und aus dem Kreis Gütersloh um die Welt. Das lachende Tiertrio auf dem Dach der Tönjes Werke gilt vielen Menschen als Symbol für ein ausbeuterisches Unternehmertum, für das Profitgier wichtiger ist als die Gesundheit der Beschäftigten.
Als ich noch ein junger Mann war, saß ich locker irgendwann da auf der Wiese vom Hotel Kempinski. ihre Stöcke in der Tasche, in der Hand eine Cognac-Flasche und ein Autogramm von Klaus Kinski. Ich guckte hoch aufs weiße Schloss oder mal hoch über Blumenfuß. Ja, irgendwie, es war doch klar, irgendwann, da wohn ich da. In der Präsidenten-Suite, wo sich reinrichtet und nicht zieht. Und was stell ich da? Dosen Bier und Kaviar. Und ich mach mein Ding, egal was sie anderen sagen.
Das Infektionsgeschehen im Juni hat deutlich gemacht, dass rund 7000 Werkvertragsbeschäftigte unter extrem harten Bedingungen arbeiten, allein am Standort Reda. Das ist bekannt. Aber man hatte sich daran gewöhnt. Oder es war egal. Nur wenige kämpften oder kämpfen gegen die Verhältnisse an. Aber Mitte Juni konnte durch den Corona-Ausbruch die eigene Gesundheit betroffen sein. Dann kam der zweite Lockdown für die Kreise Gütersloh und Warendorf, kurz vor Beginn der Sommerferien. Plötzlich waren bis zu 500.000 Menschen in der Region betroffen. Seitdem wird heftig diskutiert in der Stadt und in den sozialen Medien macht ein kurzer Filmschnipsel die Runde. Clemens Tönnies singt mit Inbrunst den Lindenberg-Song »Ich mach mein Ding«. Aber wessen Ding ist das, was da jetzt hochgeht und wer macht da mit?
Es ist, wie ich finde, dass das jetzt so rauskommt, viele es wussten, alle es wussten. Aber dass jeder für sich so sagen kann, das geht mich nichts an, das betrifft mich persönlich nicht. Erst jetzt, wo durch diese, sag ich mal, Corona-Krise jeder und jede Einzelne hier im Kreis persönlich betroffen ist, sei es durch Reisebeschränkungen oder durch eine Testverpflichtung, durch einen zerstochenen Reifen oder ein zerkratztes Auto, auf einmal geht mich das persönlich was an. Jetzt bin ich herausgefordert, zu agieren und zu reagieren. Und der erste Impuls ist vielleicht menschlich, war natürlich zu gucken, wer sind denn die Schuldigen. Und wie wir aus dem Kreis Gütersloh anderswo beschimpft worden sind, hat sich dann hier ein Unmut gegen die Vertragsarbeiter gerichtet. Nach dem Motto, ihr seid jetzt schuld, dass wir nicht mehr reisen dürfen oder sonst irgendwie. Ohne zu bedenken, dass man auch sagen kann, ja, aber weil es euch gibt, kaufe ich 100 Gramm Mortadella für 69 Cent im Supermarkt. Ich stecke damit drin.
Der katholische Pfarrer Thomas Hengstebeck kam 2009 in die Clemensgemeinde in Reda. Er erinnert sich an seinen ersten Besuch in der Stadt.
Als ich dann mit dem Auto die Gütersloher Straße entlang gefahren bin, es wird dann auch zur entsprechend fälligen Zeit gewesen sein, fielen mir viele Menschen auf, die einen weißen Plastikeimer in der Hand hatten und damit eben über die Straße gingen. Und ich habe mich dann später, nachdem ich hier angekommen war, erkundigt, weil es die da immer noch gab, wer denn diese Menschen seien. Und es hieß, das sind die Eimermenschen.
In den Eimern waren die Messer der Beschäftigten. Heute gibt es keine Eimer mehr. Ihre Messer sind nicht mehr zu sehen. Vor allem im Stadtteil Reda mit den Fleischfabriken wandern und fahren aber weiterhin Ameisenzüge von Menschen zum Schichtwechsel in die Richtung der Werke oder kommen von dort zurück an ihre Schlafplätze und schäbigen Unterkünfte, die für Tönnies von rund 25 Subunternehmen organisiert werden. 1300 davon gibt es im Kreis, rund 450 mitten in den Wohngebieten von Reda und Wiedenbrück. Allein an der Ringstraße, einer wichtigen Verbindungsstraße zwischen den Stadtteilen, fallen mehrere Objekte auf, wie faule Zähne in einem sonst sauberen Gebiss. Eine der Unterkünfte liegt direkt neben einer Bertelsmann-Niederlassung. Ein weißes Eckhaus, fehlende oder notdürftige Gardinen in leeren Fensterhöhlen. Einige Autos sind davor geparkt, manche davon abgemeldet. Bewohner und Bewohnerinnen sind nicht zu sehen. Als Eigentümer ist eine Zweibrückener Projekt- und Entwicklungs GmbH eingetragen, der schräg gegenüber ein weiteres verwahrlostes Objekt gehört. Eine Stichprobe für 9 solcher Adressen zeigt, dass nur ein Objekt tatsächlich von den Eigentümern bewohnt wird. Ein Objekt gehört der Stadt. Die anderen Privateigentümern, die ihre Häuser den Subunternehmen anbieten oder Subunternehmen oder die selbst direkt verdienen. 250 Euro für einen Schlafplatz gilt als üblicher Tarif für die abhängig Beschäftigten, von denen die meisten aus Rumänien, Bulgarien oder Polen kommen. Nicht nur die Familie Tönnies oder die rund 25 Subunternehmen verdienen also gut in dieser Stadt. Aber der Reichtum geht zulasten von tausenden Werkvertragsmitarbeitenden und ihren Familien. Deren Mietverhältnis gehört fest zum Arbeitsvertrag. Wer den Job verliert, verliert also auch den Schlafplatz. Und das macht es unwahrscheinlicher, dass jemand sich beschwert. Die Arbeitsverhältnisse prangert in Reda vor allem eine Frau seit Jahren öffentlich an, Inge Bultschnieder. Die 54-Jährige hat zusammen mit der Ärztin Almut Storck 2013 die Interessengemeinschaft Werk Fairträge gegründet, mit Fair wie gerecht. Beide Frauen haben in den letzten Wochen Dutzende Interviews gegeben. Eigentlich will Bultschnieder nun ihren Urlaub vorbereiten, aber sie nimmt sich kurz Zeit für ein Gespräch am Sonntagnachmittag. Ich treffe sie bei sich zu Hause und lerne sie als Frau kennen, die sehr offen und sehr direkt redet. Als eine der wenigen in der Stadt bezieht sie klar Position gegen die Verhältnisse.
Ich arbeite ja nun auch viel mit der fairen Mobilität, was ein Ableger der Gewerkschaft ist, zusammen. Nach meinem Kenntnisstand ist Rumäniens größter Werkvertragsanbieter hier sozusagen die Firma MGM. Die holt hier schon die meisten Leute aus Rumänien hin. Das ist einer der größten Subunternehmer von Tönnies. Ja, dann haben wir hier halt eben noch die weiteren Bekannten, wie die Firma Besselmann. Dann gibt es eine Firma, die nennt sich jetzt DSI, nannte sich vorher MS Meat. Die sitzt hier bei uns im Industriegebiet. Kamil Milex hat mittlerweile auch einen neuen Namen. Das ist sehr schwer, da geht das nämlich schon los mit dem ganzen Konstrukt. Das ist sehr schwer, alles zu benennen, weil die auch ständig ihre Namen wechseln. Das hat ja wahrscheinlich auch irgendeinen Sinn. Aber dadurch muss man immer überlegen, heißt die Firma jetzt eigentlich gerade noch so, wie ich sie benenne? Oder hat sie vielleicht in der letzten Woche schon wieder ihren Namen gewechselt? Also mein Kenntnisstand ist der, dass ich keinen einzigen kenne, der irgendwie sich aus dieser Masse hervorheben würde, ob es deutsch klingende Namen sind oder ausländisch klingende Namen sind. Die Subunternehmer handeln alle nach dem gleichen Prinzip, würde ich sagen.
In den letzten 3 Wochen seit der Verhängung der Quarantäne war Inge Bultschnieder nicht nur Anlaufstelle für Interviews, sondern auch für die Beschäftigten, die nach der Masseninfektion in der Fleischfabrik unter Quarantäne standen. Sie organisierte eine Alles-wird-gut-Paketaktion für die Familien mit Hilfsgütern und Spielzeug. Sie kennt das Chaos, das durch die fehlenden Namens- und Adresslisten ausbrach, die weder Tönnies selbst noch seine Subunternehmen liefern wollten oder konnten. Wie aber soll man 7000 Beschäftigte und ihre Angehörigen testen oder in Quarantäne schicken, wenn man weder Namen noch Adressen kennt?
Wir haben Menschen besucht in Wohnungen, wo dann uns an der Haustür mitgeteilt wurde, rechtes Fenster, 4 positiv, linkes Fenster, 5 negativ, unten rechts, 5 negativ. Ja, oder wir waren letzte Woche noch in einer Wohnung, da sagte sie, nein, bei uns alles in Ordnung, alle negativ, nur einer positiv. Wo ich gedacht habe, okay, sie scheinen alle in einer Wohnung zu wohnen, wie geht das? Ich glaube, dass es schon recht chaotisch läuft, weil es ganz, ganz schwer auch zu kontrollieren ist und weil es auch schwer ist, oder weil man sich die Mühe nicht gegeben hat, weiß ich jetzt nicht genau, die Menschen zu informieren, wie sie sich jetzt genau zu verhalten haben, wie man sie jetzt da getrennt leben lassen soll, ja. Das stelle ich mir schon schwer vor.
Die meisten der Beschäftigten wurden oder werden in diesen Tagen aus der Quarantäne entlassen, je nach Testergebnis und Schnelligkeit der zuständigen Behörden. Durch die Krise wurde klar, wie wenig man überhaupt von den Beschäftigten weiß, wie sehr sie Teil sind der anderen Welt hinter den Werkstoren oder in den Unterkünften, wie abgeschnitten sie leben von den Rechten und den Möglichkeiten der einheimischen Bevölkerung. Von den Krankheitsverläufen der rund 1500 Infizierten ist fast nichts bekannt. Wenige sind auf den Intensivstationen der umliegenden Krankenhäuser gelandet. Etwa 40 wurden eine Zeit lang stationär behandelt. Todesfälle wurden bisher nicht bekannt. Ein Mietshaus in Ferl-Sürenheide ist zu Beginn dieser Woche noch von Gittern und Security umstellt. Die Bilder von den Menschen hinter Gitterzäunen gingen Mitte Juni um die Welt. Mittlerweile hat das Medieninteresse abgenommen, aber die Gitter blieben erstmal stehen. Die Menschen saßen fest. Sürenheide liegt von Reda etwa 15 Kilometer entfernt. Die Wohnblöcke liegen am Stadtrand mit Blick auf ein freies Feld, über dem an diesem Morgen 2 Störche kreisen. Eines der Häuser ist noch umzäunt. Eine Handvoll Männer sitzen vor dem Haus mit dem Rücken zum Gitter, bewacht von Security der Stadt. Ich bin verabredet mit einem jungen Rumänen, der ein wenig Deutsch und Englisch spricht. Aus Sicherheitsgründen nennen wir ihn Danilo.
What I must do? What? I have family in my country. I can't stay here every day like this. I'm not coming here for just for food and for water. I'm going here and make money. We want to be free.
Die Niederlassungen der Subunternehmen MGM und MTM sind ebenfalls nur wenige Kilometer entfernt. MGM gilt als einer der größten Arbeitskräftevermittler für die gesamte Fleischindustrie in Deutschland. Ob Danilo von MGM Lohn bekommt, was im Krankheitsfall mit ihm passiert, das weiß er an diesem Tag nicht. Nur wenige Meter entfernt, in einem der Nachbarhäuser ohne Gitter, kommen wir mit Katir ins Gespräch, der gerade eine Mülltüte zum Container bringt.
10 Tage hier Container und dann jetzt offen.
10 Tage in Quarantäne jetzt wieder?
Und dann offen,
Sie
ja.
dürfen zurück?
Ja, zurück, ja.
Ja. Und wo arbeiten Sie für Bertelsmann? Was ist Ihr Job?
Die Werbung ab dem Lettershop.
Lettershop?
Ja.
Was machen Sie da?
Maschine fahren, schneiden, falschen, da viel, viel.
Sind die Bedingungen für Sie okay?
Alles okay, bei mir ist okay. Aber andere Leute weiß nicht.
Und müssen Sie auch 60 Stunden arbeiten die Woche?
Die Woche 40 Stunden. Ja, Kurzarbeit, wenn Corona.
Ah, okay. Kurzarbeit. In Kurzarbeit.
Ja.
Ja, ja. Haben Sie sich das so vorgestellt in Deutschland?
Nee.
Wir erfahren, dass der in Sri Lanka geborene Familienvater seit 10 Jahren in Deutschland lebt und in der Zeit für wechselnde Unternehmen per Werksvertrag tätig war. Die Situation zeigt, seit Jahrzehnten hat sich die Schattenwelt der Arbeitsmigration quer durch Europa und durch alle Branchen ausgebreitet. Das Modell Werksvertrag wird von vielen Unternehmen überall in der Region genutzt, auch hier in einer Wohlstandsregion. Tönnies ist, wie auch viele andere Unternehmen hier, rein juristisch betrachtet nicht zuständig für die Angestellten der Subunternehmer. Der nordrhein-westfälische Arbeits- und Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann nennt das System der Werkverträge eine organisierte Verantwortungslosigkeit.
They say that Richard Corey owns one half of this whole town with political connections to spread his wealth around. Born into society, a banker's only child. He had everything a man could want, power, grace, and style. But I work in his factory, and I curse the life I'm living, and I curse my poverty, and I wish that I could be, oh, I wish that I could be, oh, I wish that I could be Richard Corey.
Die mediale Aufmerksamkeit und auch die scharfe Kritik der letzten Wochen waren für den Landrat und viele Bürgermeister hier in der Region neu. Die meisten gehören der CDU an. Dass in der Fleischbranche systematisch Arbeitsrecht missachtet wird, ist lange bekannt. Doch die politisch Verantwortlichen haben lange nichts dagegen getan. Aber wer ist überhaupt für was zuständig? Und wie gehen die Verantwortlichen aktuell mit der Situation um? Auf Anfragen antwortet die Pressestelle der Stadt Reda-Wiedenbrück nur schriftlich. Die Firma Tönnies verweist auf einen späteren Termin. Landrat Sven-Georg Adenauer ist zum Interview im Kreishaus Gütersloh bereit.
Hallo, was können wir für Sie tun?
Guten Tag, mein Name ist Weg für den Deutschlandfunk.
Ja, ich lasse Sie rein. Einmal an der Tür bitte ziehen.
Ja.
In seinem holzgetäfelten Büro stehen dicke Ledersessel auf Abstand. Auf dem Tisch liegt eine Bibel. Adenauer sieht man die Anspannung der letzten Wochen kaum an. Er wirkt offen. Was er in diesen Wochen gelernt hat?
Mich hat erstmal überrascht, dass das Unternehmen Tönnies noch nicht mal weiß, welche Mitarbeiter in dieser Firma arbeiten, weil es ja dieses Subunternehmertum gibt und man quasi als Unternehmen, so war jedenfalls unser Eindruck, den Überblick verloren hat. Denn wir haben, ich glaube, fast 2 Wochen gebraucht, bis wir Personallisten bekommen haben, die aber auch noch nicht vollständig waren. Und das hat uns schon überrascht. Des Weiteren musste ich lernen, dass im Kreis Gütersloh insgesamt an 1300 Wohnungen oder Häusern Menschen untergebracht waren, die für die Firma Tönnies arbeiten. Also dass das so viele waren, das war keinem hier klar. Und das wussten teilweise auch die Kommunen nicht, wo diese Menschen wohnen, wie viele Gebäude das tatsächlich sind.
Adenauer, der in Wiedenbrück wohnt und die Verhältnisse gut kennt, steht mit den verantwortlichen Behörden nun selbst in der Kritik. Sind Sie verantwortlich?
Nein, wir sind nicht verantwortlich. Es gibt in diesem Schlachthof ganz klare Zuständigkeiten. Der Kreis Gütersloh ist zuständig dafür, dass die Lebensmittel, die am Ende rauskommen, dass die in Ordnung sind. Das macht die Lebensmittelkontrolle durch die amtlichen Fachassistenten. Und die amtlichen Tierärzte, die der Kreis dort beschäftigt hat, sorgen dafür, dass das Tierwohl eingehalten wird, vom Anfang auf dem Hof bis zur Schlachtung dann selber. Für die Dinge, die schiefgelaufen sind, ist ganz klar das Amt für Arbeitsschutz der Bezirksregierung zuständig. Da gibt es eine ganz klare Abgrenzung. Aber ich habe mir diese Fragen ja auch gestellt, nach dem Motto, man ist ja im Betrieb und sieht sich und kann ja auch mal auf das eine oder andere hinweisen. Ich habe mir von meinen Leuten ein Protokoll geben lassen, aus dem ganz klar hervorgeht, dass wir ganz oft sowohl dem Unternehmen als auch dem Amt für Arbeitsschutz entsprechende Hinweise gegeben haben, dass gewisse Dinge aus unserer Sicht da nicht korrekt laufen.
Vor allem bezüglich der Hygienemaßnahmen und der Arbeitsbedingungen unter Corona. Aufgrund der Missstände rund um fehlende Namens- und Adresslisten habe der Landrat dann rund 25 Subunternehmen zum Gespräch gebeten.
Die Herren, die hier waren, die haben auf uns nicht den besten Eindruck gemacht, muss man ganz klar sagen. Die waren uneinsichtig und haben sich eigentlich nichts von dem angezogen, mit denen wir die konfrontiert hatten. Da ging es auch um die Listen. Die wussten teilweise selber nicht, welche Personen bei ihnen arbeiten. Und die machen ja nichts Illegales. Ne? Das muss man auch nochmal sagen. Dann muss, wenn das alles so schlecht ist und negative Dinge auftreten, dann muss der Gesetzgeber, ist der gefordert, da mal genau hinzuschauen, was zu tun.
Wo sehen Sie denn Verantwortung im positiven Sinn? Also wo sind jetzt die Schritte, wo man sagt, ja, da kann ich was tun, damit es sich ändert?
Also ich selber kann wirklich relativ wenig tun. Also sagen wir mal so, ich habe ja Kontakt, ich habe zu Herrn Tönnies denselben Kontakt wie zu Herrn Miele oder Frau Mohn. Das ist ja selbstverständlich, das gehört auch zum Job eines Landrats, diese Menschen zu kennen. Aber es gilt immer, Abstand auch zu halten, den Abstand so zu halten, dass nicht der Eindruck erweckt wird, es gäbe da irgendwelche Kungeleien oder irgendwas.
Wann wird aus einem Zeichen der Gefälligkeit ein Zeichen zu großer Nähe? Die Stiftung Aktion Kinderträume von Clemens Ehefrau Margit Tönnies zum Beispiel sammelt bei ihren jährlichen Golfturnieren in St. Leon Roth Millionenbeträge ein. Gegründet wurde der Verein 2005 als Fleisch zur Freude der Kinder e.V., der zunächst Spenden für rumänische Waisenkinder einsammelte. 2007 erfolgte die Umbenennung zur Aktion Kinderträume. Die Erlöse sollen seitdem schwerstkranken Kindern und ihren Familien helfen. Das Landrat Adenauer Margit Tönnies für eine Verkaufsaktion 12 Gurkengläser aus eigener Produktion übergeben hat, habe er in diesen Tagen schon oft bereut. Die Sache an sich ist eine Lappalie, aber sie offenbart die Schwierigkeit, immer die richtige Distanz zu wahren, wenn die räumliche und berufliche Nähe so groß ist. Innerhalb weniger Jahre wuchs die Firma Tönnies zum größten Schlachtbetrieb Europas und zu einem Weltkonzern heran. 29 Produktionsstandorte, 7 Geschäftsbereiche, 7 Milliarden Euro Umsatz, nennt die Holding selbst auf ihrer Homepage. Tönnies schlachtet jedes dritte Schwein in Deutschland. Die letzte Ausbaustufe 2017 steigerte die Zahl der Schweineschlachtungen noch einmal von 25.000 auf 30.000 Tiere pro Tag am Standort Reda. Die schiere Masse drückt gnadenlos auf die Zeitabläufe. Jede Sekunde zählt. Wenn es auf dem Gelände stockt, erreicht der Rückstau schnell die Schweineställe im ganzen Land. Andreas Westermeier ist Vorsitzender des Landwirtschaftlichen Kreisverbands Gütersloh. Sein Hof liegt bei Verl. Das Wohngebäude steht vorn an der Einfahrt. Der Eingang wird gerade umgebaut. Die Wirtschaftsgebäude und Stallungen liegen hinter dem Haus. An diesem Nachmittag dringt kein Laut aus seinen Ferkel- und Mastställen. Aber frischer Schweinegeruch liegt in der Luft. Westermeier lädt mich auf einen Kaffee ein in die Küche. Ein Mann, der Tatkraft ausstrahlt und Freude an dem, was er macht.
Schweinemast haben wir eigentlich immer schon gemacht. Auf diesem Hof bin ich die dritte Generation, der wirtschaftet. Mein Sohn will gerne. Und wenn Politik das auch will und Gesellschaft das will, dann wird hier auch weiterhin Landwirtschaft stattfinden.
Westermeier hat 1000 Ferkel und 1000 Mastschweine auf dem Hof. Und nun ein im Wortsinn dickes Problem.
Wir haben einen 14-tägigen Rhythmus. Das heißt, alle 14 Tage kriegen wir neue Ferkel. Wir verkaufen kontinuierlich jede Woche Mastschweine. Und das stockt. Jetzt haben wir aber weitere Schlachthöfe zugemacht, sodass noch mehr Druck auf dem Markt drauf ist. Und ja, jetzt wird es wirklich brenzlig. Wie das losging, was Tönnies gesperrt werden sollte, dann ging natürlich auch hier der Landrat und Bürgermeister Wiedenbrück waren bei mir am Telefon, wie geht die Landwirtschaft damit um? Ich sage, macht euch keinen Kopf. Ich sage, 10 Tage, das kriegen wir hin. Dann waren es 14 Tage. Dann habe ich gesagt, das wird immer langsam kritisch. Dann hat man nochmal 14 Tage draufgehauen. Also der Druck steigt jetzt diese Woche immens und der Kessel wird nächste Woche platzen.
Die Abläufe in der Schweinemast sind eng getaktet. Die Zyklen von Zucht, Mast und Schlachtung können nicht kurzfristig gestoppt werden.
Anna Sau ist kein Ausschalter. Die Geschichte ist, wenn wir heute sagen würden, wir besamen keine Sau mehr, dann haben wir immer noch ein Jahr lang mal Schweine.
Durch den Stillstand bei Tönnies bleiben tausende mastreife Schweine in den Ställen. Nachrückende Ferkel müssen ebenfalls untergebracht werden. Können andere Betriebe die Schlachtung übernehmen?
Wir reden von Europas größten Schlachtbetrieb. Und wenn der wegbricht, das kann man nicht auffangen. Man überschlägt das so, dass jede Woche rund 70.000 Schweine nicht geschlachtet werden, die eigentlich hätten weg müssen. Das heißt, in 2 Wochen sind es 140.000, in 3 Wochen 210.000. Also wir reden hier schon über wirklich ordentliche Mengen, was da sich jetzt staut.
Die Preise für ein Kilo Schweinefleisch fallen seit Wochen. Seit Beginn des Jahres von mehr als 2 Euro auf deutlich unter 1,60 Euro. Ein Verlustgeschäft. Seit 2 Tagen werden nun die ersten Schweine wieder bei Tönnies geschlachtet. Nach neuem Hygienekonzept vorläufig 6.000 statt 30.000. Der Druck in den Ställen steigt also weiter bei fallenden Preisen. Landrat Sven-Georg Adenauer geht nicht davon aus, dass Tönnies die Produktion schnell wieder voll hochfahren kann.
Meine persönliche Einschätzung ist, dass er da nicht hinkommen wird. Also 6.800 Menschen glaube ich nicht, dass die dort arbeiten können, wenn all das, was die Behörden fordern, auch tatsächlich umgesetzt wird. Dann ist einfach nicht Platz für so viele Menschen in diesem Betrieb.
Koch mal wat mit Fleisch, du heul nicht wieder gleich. Mensch, kick doch mal, wer sagt denn, du sollst es selber schlachten. Das holen wir uns vom Fachmann, der macht es jeden Tag, Mann. Der kann nicht richtig gut, du denk nicht gleich an Blut. Ich mag ja dein Gemüse, ich krieg bloß kalte Füße. Ich brauch paar Proteine, sonst fall ich von der Schiene. Das wollen wir beide nicht, drum kommt Fleisch heut auf den Tisch. Massentieranlagen müssen nicht sein. Versprecht ja auch, ich kauf eine Biotheke ein. Na bitte komm, sei mal jetzt nicht so gemein. So ganz ohne Fleisch.
Was den Tierschutz betrifft, hält Clemens Tönnies die Auflagen ein. Die Betäubungs- und Tötungsanlagen folgen den neuesten Richtlinien. Das Tierwohl wird kontrolliert. Aber wie und wie lange die Beschäftigten in seinen Betrieben tatsächlich schuften müssen, das bekommt man nicht zu sehen. Tönnies selbst begeistert sich für moderne Technik und setzt sie überall ein, wo es möglich ist. Aber viele Abläufe, wie etwa das Zerlegen einer Schweineschulter, erfordern handwerkliches Geschick. Bei 30.000 Schweinen am Tag ist klar, viel Zeit bleibt da nicht für die einzelnen Arbeitsschritte. Was diese eng getaktete Arbeit für viele Menschen bedeutet, das hat eine junge Filmemacherin dokumentiert. Ich darf bei der Vorpremiere des Films in Münster dabei sein. Es ist Sonntagabend, der 12. Juli. Im Cineplex-Kino an der Warendorfer Straße in Münster läuft um 17.30 Uhr der Dokumentarfilm von Julia Lokschina, Regeln am Band bei hoher Geschwindigkeit. Es ist ihr Abschlussfilm an der Münchner Filmhochschule. Lokschina hat 3 Jahre lang daran gearbeitet, hat das Vertrauen der Beschäftigten in Tönnies Werken gewonnen. Sie begleitet ihren Alltag, zeigt die Unterkünfte, die Schwierigkeiten mit Ämtern und Behörden. Sie begleitet eine Münchner Schulklasse bei Proben zum Brechtstück »Die heilige Johanna der Schlachthöfe«. In der Eröffnungsszene des Films blickt die Kamera von oben auf Ferkel, die im Stall hektisch mit einem Ball spielen, der an einer Kette hängt. Die Stimme erzählt vom Arbeiter Stanislav, der auf das Schlachtband in der Tönnies-Fabrik in Weißenfels geriet und getötet wurde. Eine Zeitungsnotiz des tatsächlichen Falls weckte die Aufmerksamkeit der Filmautorin.
Die, die ihn gekannt haben, trugen am nächsten Tag schwarz zur Arbeit. Sie alle trugen schwarz. Auch seine Frau oder Freundin, auch die Kollegen. Kannst du dich erinnern? Die Vorgesetzten und Verantwortlichen sagten, es war ein Unfall. Es muss ein tragischer Unfall gewesen sein. Etwas anderes wäre ja kaum möglich. Er war wahrscheinlich unachtsam. Wahrscheinlich hat er die Sicherheitsvorschriften nicht beachtet.
Die Zustände in den Fleischfabriken sind lange belegt. Die Wucht des Films kommt durch seine Nähe zu den sonst namen- und sprachlosen Menschen, die in den Verhältnissen arbeiten müssen, durch genaue Beobachtung. In einem Ausschnitt von einer Podiumsdiskussion am 30. Juni 2018 in Wiedenbrück wird auch der frühere Tönnies-Justiziar und Arbeitsrechtsexperte Martin Blumentritt kritisch auf die Werkverträge angesprochen.
Alle Menschen, die bei uns im Werk entweder direkt für uns oder aber für Dienstleistungspartner arbeiten, haben ein Arbeitsverhältnis nach deutschem Arbeits- und Sozialrecht. Ja, jetzt ganz ehrlich, die haben ein Arbeitsverhältnis mit dem Arbeitgeber, den sie sich ausgesucht haben. Natürlich kann es so sein, dass wir ihnen vorschreiben, wo sie arbeiten sollen. Aber diese Menschen arbeiten hier gerne für ihre Arbeitgeber, sonst wären sie nicht so lange da.
Der Film erzählt von denen, die nicht wissen oder wussten, was sie erwartete, als sie unterschrieben. Und die dann drinstecken im System. Die Kamera begleitet Inge Bullschnieder und Pfarrer Peter Kossen in ihrem Engagement gegen solche Missstände. Während der Film läuft, ist kurz Zeit für ein Gespräch mit Julia Lokschina. Seit 2017 hat sie an dem Film gearbeitet.
Wir sind immer wieder hingefahren, zuerst nach Jeda-Wiedenbrück und in die Umgebung, in die Region gefahren und haben immer so mehr Menschen kennengelernt oder auch die Menschen wiederkehrend besucht und mit ihnen gesprochen und geschaut, ob man einen Weg findet, wie man da filmisch zusammenkommt und für wen es auch erträglich ist, auch vor die Kamera mit der eigenen Geschichte zu kommen, weil das ist auch gar nicht selbstverständlich, das eigene Gesicht als Exempel oder Beispiel für so ein riesiges Problem und für so ein ausbeuterisches System herzugeben und dann eben so ein Sinnbild dafür zu sein.
Im Film wird das direkte Nebeneinander von gesicherten und ungesicherten Existenzen deutlich. Besonders eindrucksvoll wird die Geschichte der Arbeiterin Michaela erzählt, die aus Angst, ihre Stelle zu verlieren, ihre Schwangerschaft verheimlichte und das Kind nach der Geburt aussetzte. Dafür wurde sie zu einer Gefängnisstrafe verurteilt. Der Fall ist auch in der Zeit vom November 2015 dokumentiert. Inge Bullschnieder begleitet die Frau seitdem auch durch ihre Zeit im Gefängnis. Nach dem Filmende ist noch Zeit zur Diskussion. Die beiden Protagonisten Inge Bullschnieder und Peter Kossen werden danach befragt, was ihnen über die Jahre Kraft gibt für ihr Engagement.
What keeps you running? Das eine ist sicher die Empörung. Und es sind alles Biografien, das sind alles Menschen mit einer Geschichte und mit einem Namen und mit einem Umfeld. Und ich glaube, dass jeder einzelne dieser Menschen es wert ist, dafür zu kämpfen. Und das ermutigt einfach zu sehen, wir haben eine Idee, vielleicht haben wir sogar unterschiedliche Ideen, wie es besser geht. Aber wir haben die Idee, dass es besser geht und dass man das hier auch verwirklichen kann, dass das nicht keine sozialromantischen Träumereien sind.
Am Ende des Abends bedankt sich Inge Bullschnieder beim Filmteam und vor allem bei der Autorin mit einem besonderen Geschenk. Sie übergibt eine Vase.
Ich möchte dir deswegen heute das Vase schenken, das Vase die Zeit des Wegschauens und das Vase auch die Zeit der Stummen und das Vase die Zeit der weißen und der schwarzen Sklaven. Das Vase und das, da möchte ich auch Sie alle da zu animieren, jetzt rauszugehen.
Ich definiere dadurch nicht, wer ich bin oder werde. Tu's für mich, für die Menschen, für das Tier und die Erde. Während tausende Kinder da draußen verhungern am Tag, mach ich mir Löcher in den Gürtel und ich werde nicht satt. Das Töten geht mir gegen alle Ideale, aber Futter weiter Berge im McDonald-Filialen. Während Schweine eingefärscht in großen Massen krepieren, seh ich Plakatwände, Werbung voll mit lachenden Tieren. Brainwash, unsere Hirne sind unheilbar krank und die Kinder nehmen sich auch noch ein Beispiel daran. Eine Kuh ist kein Tier, sondern blutige Ware und egal ist der Weg von der Geburt auf die Gabel, wir sind am Ende. Keine Spur mehr von Denken, alle Probleme gehen zurück auf den Konsum von all uns Menschen. Und jeder von uns trägt die Schultern im Leiden, denn wir kaufen doch diejenigen, die Kehle durchschneiden.
Nur du allein bist in der Lage.
Kritik an der Unternehmensführung seines Onkels Clemens äußert auch Robert Tönjes, der Sohn von Bernd und Inhaber der Hälfte der Geschäftsanteile. Rund um das Krisenmanagement bleibt er aber unsichtbar. Was macht diese Situation aber mit der Stadtgesellschaft? Auch in der Stadt Reda-Wiedenbrück fällt das schroffe Nebeneinander von prekären und gesicherten Lebens- und Wohnverhältnissen auf. Die Stadt sei aber kein Einzelfall, wie Pfarrer Peter Kosten bestätigt.
Reda-Wiedenbrück ist etwas typisch dafür, allerdings nicht singulär, das würde ich nicht sagen. Deswegen stellt es eigentlich uns das vor die Frage, was wollen wir insgesamt politisch, gesellschaftlich verändern? Man hat dort ein System der Ausbeutung, des Verschleißens von Menschen auf die Spitze getrieben. Aber das sehen wir auch in anderen Branchen. Das sehen wir auch in der Paketbranche, das sehen wir in der Logistik bei den Lkw-Fahrern, zum Teil in der Gemüseernte, zum Teil in der Pflege oder in der Gebäudereinigung. Also da gibt es leider noch andere Beispiele.
Und wie erlebt er die Rolle der Kirchen mit Blick auf die Verhältnisse?
Die Kirche als Institution, die katholische, auch die evangelische Kirche, verhält sich da eher negativ unauffällig, eher konform, habe ich den Eindruck. Man will den Stress nicht, habe ich den Eindruck, auch mit Kirchensteuerzahlern. Also da werden die Kirchen ihrer Aufgabe auch als gesellschaftskritische Institution, als Institution, die nach der Bibel auch alternatives Leben einfordert und vorlebt, werden die Kirchen dieser Aufgabe nicht gerecht. Und da würde ich mir manchmal mehr Solidarität wünschen.
Der Einfluss der Kirche in der früher tief katholischen Region zwischen Münster und Paderborn schwindet. Die Gemeinden von Reda, Herzebrock und Klarholz sind nun zu einem gemeinsamen pastoralen Raum zusammengeschlossen, geleitet von Pfarrer Thomas Hengstebeck. Es gibt Gottesdienste, kirchliche Feiern und Feste auch für die polnischen, rumänischen und bulgarischen Familien und Priester, die auch Polnisch sprechen. Clemens Tönjes selbst ist aus der Kirche ausgetreten, spendet aber hin und wieder bei besonderen Gelegenheiten. Hengstebeck geht auf seine Weise mit der Situation um.
Da ich mit Clemens Tönjes persönlich befreundet bin, halte ich mich mit Spenden, Bitten grundsätzlich zurück, weil ich nicht möchte, dass der Eindruck entsteht, ich benutze eine Freundschaft, um an Geld zu kommen.
Wenn Sie überlegen, die Verhältnisse, wie sie jetzt sind, ist Clemens Tönjes, ist die ganze Organisation der Arbeit, wie sie bekannt ist jetzt, ist das ein Fluch oder ein Segen für die Stadt Reda-Wiedenbrück?
Ja, Fluch und Segen liegen ja immer gerne nahe beieinander. Ein Segen ist es natürlich für die Stadt, dass so unendlich viel Geld in die Kasse fließt. Da wäre der Kämmerer ja dumm, wenn er sagen würde, diese Firma ist ein Fluch für mich. Andererseits haben wir da natürlich gesamtgesellschaftliche Probleme, wie dass es in Reda-Wiedenbrück keinen Wohnraum mehr bezahlbarer Natur zu finden gibt. Und dass wir auch diese vielen Menschen nicht wirklich integriert bekommen. Ja, wie soll ich das sagen? Kann der Bürgermeister da was ändern? Das wird man eher auf höherer Ebene aufhängen müssen. Aber die höhere Ebene ist ja oft genug da gewesen, hat sich das angeguckt und hat auch alles genehmigt, was beantragt worden ist.
Die Tönjes Holding ist durch die Ereignisse der letzten Wochen in eine Krise geraten. Unter Druck möchte Clemens Tönjes nun vom Prügelknaben wieder zum Vorreiter werden. In die kritischen Bereiche der Produktionsanlagen hat er Filter eingebaut, die Arbeitsplätze auf Abstand getrimmt. Aber wie glaubwürdig ist ein grundsätzlicher Wandel? Der frühere Stadtdirektor Otto Schweins glaubt ihm.
Also ich glaube das, weil ich ihn für klug genug halte und weil es um seine Existenz geht.
Volker Brüggenjürgen, Vorstand des Caritasverbands Kreis Gütersloh und Vorsitzender der Grünen-Fraktion im Stadtrat Reda-Wiedenbrück, sieht die sozialen Kosten der Zustände und bleibt skeptisch.
Also da wird sich was verändern. Nichtsdestotrotz glaube ich nicht, dass Tönjes Motor dieser Veränderung sein kann, sondern das muss die Zivilgesellschaft, das muss in die Kommunen, das müssen die Landesbehörden mit dem Bund zusammen schaffen, da gesetzgeberische Vorgaben zu machen, die verhindern, dass weiterhin Menschen in diesen ja sehr teuren, heruntergekommenen Wohnungen hausen müssen, dass die Arbeitszeiten eingehalten wird, dass dieser Lohnbetrug endlich aufhört. All diese Dinge wird man nur gesetzgeberisch mit harter Kontrolle durchsetzen können.
Brüggenjürgen ist hier geboren und seit 30 Jahren politisch engagiert. Er beobachtet, dass auch die Kapazitäten der Stadt an ihre Grenzen kommen.
Weil ein Schlachtbetrieb mit 30.000 Schweinen am Tag, da kann man letztendlich diese Veränderung im Bereich Tierwohl, im Bereich CO2-Reduktion, im Bereich Verbesserung der Arbeitsbedingungen wahrscheinlich gar nicht mehr in der Region vernünftig umsetzen. Von daher würde das Umdenken auch bedeuten, kleinere Einheiten zu schaffen.
Die Firma zu verkleinern, das wäre ungewohnt für die Tönjes Holding. Schneller, größer, weiter war bisher das Motto. Handel mit Wladimir Putin, Pläne für China. Das ganz Große und das Klein-Klein liegen hier in Reda-Wiedenbrück eng beieinander. In der Stadt selbst sind die Wege kurz. Clemens lebt nur ein paar Kilometer von seinem Neffen Robert entfernt. Die engen Geschäftspartner und Vertrauten, die Familie, die Geschäftsführer der Tochterunternehmen wohnen alle drumherum, viele in stattlichen Villen. Den Kontrast zwischen ganz oben und ganz unten hätte man im 19. Jahrhundert kaum schärfer zeichnen können. Man sieht sich. Kann man an diesen Strukturen und Abhängigkeiten überhaupt grundsätzlich etwas ändern?
Treda-Wiedenbrück ist mehr, ist meine Heimat. Da lebe ich mit sehr viel Herzblut und Leidenschaft. Und gerade diese Debatte zeigt ja, dass auch Kräfte, die möglicherweise dann nicht mit diesen Milliarden oder Millionen ausgestattet sind, irgendwann durchdringen und sagen, so geht das nicht. Wir wollen das anders haben als Stadtgesellschaft. Also von daher, ich glaube absolut an die Demokratie auf allen Ebenen. Nur wir müssen unsere demokratische Kontrolle nutzen und wir müssen mutiger werden, auch zu sagen, hey, das geht so nicht. Wir wollen als Gesellschaft anders miteinander leben, als dass möglicherweise Schlachtkonzerne uns ins soziale Miteinander diktieren.
Dabei hat gerade Anfang Juli mit Amazon ein weiterer Riese mit prekär Beschäftigten im Gewerbegebiet Auria den Betrieb aufgenommen, ein paar Kilometer von der Stadtgrenze entfernt. Bis zum Beginn des Weihnachtsgeschäfts sollen weitere 2000 Menschen dort beschäftigt werden.
Ja, ich würde sagen, die Stadt ist ganz klar überfordert. Ich weiß nicht, warum man dem damals zugestimmt hat mit der Auria da oben, dass Amazon sich jetzt da auch noch niederlässt. Wo sollen die jetzt wieder alle wohnen? Wir haben hier kaum sozialen Wohnungsbau. Also das Pferd wird irgendwie falsch rum aufgezogen,
sagt Inge Bultschnieder. Fraglich ist, ob der politische Wille zur grundsätzlichen Änderung reicht. Einerseits, weil das System der Werkverträge sich längst über weitere Branchen ausgedehnt hat, andererseits, weil Tönnies wie die meisten großen Unternehmen auch über alle politischen Ebenen hinweg gut vernetzt ist. Daran erinnert auch Otto Schweins.
Ich weiß, Bernd Tönnies, der ja als erster damals Präsident bei Schalke war, der ist über Möllemann da reingekommen, FDP, nicht? Also sie haben sich bemüht, mit allen Kontakte zu finden und aufzunehmen. Ich kann mich entsinnen an Schröder und auch an diesen Mattisen. Das sind die, die ich so noch im Kopf habe. Gabriel auch, natürlich. Das war ja das jüngste Ding.
Das jüngste Ding. Sigmar Gabriel hatte als Bundeswirtschaftsminister zwar 2015 die Verhältnisse bei Tönnies angeprangert, aber im Frühjahr 2020 einen Beratervertrag von Tönnies angenommen. Karl-Josef Laumann, der CDU-Arbeits- und Gesundheitsminister in NRW, prangerte schon vor der Corona-Krise die Zustände an und will das zusammen mit dem Bundesarbeitsminister Hubertus Heil bis Ende des Jahres regeln. Nicht nur Inge Bultschnieder setzt darauf.
Dadurch, dass Herr Laumann schon vor gut anderthalb Jahren Kontakt zu uns aufgenommen hat und uns eingeladen hat zu einem Arbeitskreis ins Ministerium nach Düsseldorf, um ihn halt eben Informationen aus dem Unternehmen beziehungsweise durch die Werkvertragsarbeiter zu übermitteln. Er sich schon daran gepirscht hat und schon mal geguckt hat, was er hier verbessern kann und dass sein Plan grundsätzlich gewesen ist, hier Verbesserungen auf den Plan zu bringen, gehe ich davon aus, dass Herr Laumann das jetzt in Gemeinschaft mit Herrn Heil auch wirklich durchzieht.
Vor zwei Tagen lief der Schlachtbetrieb in den Tönnies Werken in Reda wieder an. Erste gesetzgeberische Maßnahmen wurden beschlossen. Clemens Tönnies hat in Aussicht gestellt, das Werksvertragssystem für sein Unternehmen abzuschaffen.
Heute Morgen, sie rollen wieder an, die Lkw mit den Schlachtschweinen bei Tönnies in Reda-Wiedenbrück. Schließung und Quarantäne haben, so heißt es, gewirkt und ein Umdenken und Umlenken gegenüber früher bewirkt, verspricht Nordrhein-Westfalens Gesundheitsminister Laumann.
Tönnies wird völlig anders arbeiten, wie es vorher war.
Die Mitarbeiter dicht an dicht, das soll jetzt anders sein. Den Schaden durch den Schlachter hatten alle.
Wir bitten die Tönnies Holding, zu den Lebens- und Arbeitsbedingungen der Werkverträgler Stellung zu beziehen. In seiner schriftlichen Antwort geht das Unternehmen darauf nicht konkret ein, teilt aber mit, die Arbeitsverhältnisse schrittweise umstellen zu wollen, mit dem Ziel, in den Bereichen Schlachtung, Zerlegung und Verpackung bis Beginn 2021 alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter direkt eingestellt zu haben.
Das war das Wochenendjournal. Vielen Dank fürs Zuhören, sagt Hilde Weg. Nach den Nachrichten geht's weiter mit Classic Pop etc. Heute mit dem Trio Catch.
Musik.